Schön, dass ich heute mal wieder bei euch bin. Schön, dass ich euch heute mal wieder sehe. Und es freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Und bevor ich anfange, möchte ich aber doch noch mal einen kleinen Moment der Stille haben, dass wir um den Segen des Wortes Gottes, was wir gleich hören werden, beten dürfen. Amen. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt hier bin, ist mir heute Morgen eingefallen. Weil ich habe auf meinem Navi nochmal geguckt, wie fahre ich jetzt am besten in Selb, nach Selb, ne? Und habe gedacht, auf der A9 ist eine Baustelle. Also fährst du die Landstraße. Und da musste ich feststellen, dass der Weg, den ich gewählt hatte, gesperrt war. Eine Vollsperrung. Dann dachte ich, dann muss ich wohl wieder zurück auf die Autobahn und dachte, ach, du fährst einfach mal in Richtung der Baustelle. Und dann fuhr ich weiter und fuhr danach von Vollsperrung zu Vollsperrung. Und dann war ich endlich in Selb und dachte, jetzt geht's nur noch nach Erkersreuth. Nee. Also bin ich auch noch mal drumherum gefahren und dachte, ja, es ist schon ein Wunder, dass ich hierher gekommen bin auf die eine oder andere Art und das auch noch pünktlich geschafft habe, weil so viel Zeit hatte ich dann doch nicht einkalkuliert im Vorfeld. Thema Wunder. Warum sind mir Wunder in letzter Zeit wieder so wichtig geworden? Das kann ich euch sagen, weil ich nicht anders kann, als anzuerkennen, dass ich mehr als ein Wunder erlebt habe. Wir alle zusammen in Bayreuth. Ich würde mal sagen, wir gehen von Wunder zu Wunder. Ja, was ist ein Wunder? Darüber könnte man viel reden. Ich habe euch mal etwas mitgebracht, eine kleine Geschichte dazu, die man von unseren jüdischen Glaubensfreunden kennt. Es gibt Rabbiner, das wisst ihr. Es gibt den Schabbat. Und ihr wisst, dass man an Schabbat überhaupt nichts arbeiten darf. Das ist verboten. Und man muss auch zu Fuß in die Synagoge gehen. Für diejenigen jetzt mal so ein kleines Kompendium Judentum. Jedenfalls geht der Rabbiner zur Synagoge, sieht ein Gemeindemitglied, wie er am Schabbat an einer Mauer arbeitet, sieht das, ärgert sich und sagt, Herr, lass diese Mauer auf ihn herauffallen, ne, weil er sich so sehr ärgert. Dann geht er weiter in Richtung Synagoge und denkt nach und sagt sich, ach Herr, tu's doch nicht. Und siehe da, das Wunder ist geschehen, der Herr hat die Mauer nicht einfallen lassen. Das ist zum Beispiel eine jüdische Wundervorstellung. Ja, warum sind uns Wunder oder mir Wunder so wichtig? An der Einstellung, die wir zu den Wundern Gottes haben, entscheidet sich mehr oder weniger unser Glaube auf einer bestimmten Art und Weise. Denn wenn wir nicht bereit sind, an Wunder zu glauben oder tief in uns drin Zweifel haben, dann wird sich auch unsere Beziehung zu Gott anders gestalten, als wenn ich bereit bin zu glauben, dass er nicht nur damals, nicht nur bei den Israeliten, sondern auch heute noch Wunder tut. Und dazu habe ich euch eine kleine Bibelgeschichte-Stelle mitgebracht, die findet man im 4. Buch Mose, im 13. Kapitel. Jetzt überlegen alle, okay, was könnte da stehen? Im 4. Buch Mose, das ist die Geschichte, wo die Israeliten nach langer Wüstenwanderung nun endlich an den Grenzen des Heiligen Landes stehen. Mose beschließt, Kundschafter auszusenden. Er fragt Gott, ob das okay ist. Gott sagt, ja, schick nur Kundschafter aus. Er schickt 12 Kundschafter aus, 12 Stämme Israels, 12 Kundschafter. Die gehen also in das Heilige Land, kommen dann zurück nach einer gewissen Zeit. Und da sagen 10 von den 12 Kundschaftern, das geht nicht. Da können wir nicht rein. Da wohnen Riesen. Da sind schreckliche Leute. Das schaffen wir nicht. Unsere Kräfte, das reicht alles nicht aus. Und nur 2, Josua und Kaleb, sagen, ja, das ist doch wohl kein Problem, denn wir haben doch einen großen Gott an unserer Seite. Die Mehrheit der Israeliten folgt den 10. Und nicht den 2. Mose ist verzweifelt und alle, was soll das jetzt? Interessanterweise, nur mal als kleine Seitenlinie dazu, ne? Wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen man braucht, um eine Gebetsgemeinschaft der Juden zu gründen? Wie viele es sein müssen, damit man eine Synagoge hat? Ratet mal. 10. Fällt euch auf, dass es da eine Geschichte gibt, dass diese 10 auch im Grunde genommen die 10 waren, die aus dem Heiligen Land zurückgekommen sind und dort nicht reingehen wollten. Man nennt das bis heute die böse Gemeinde. Aber das Problem an der Geschichte ist, diese 10 Menschen waren nicht ungläubig, wie wir das gerne als Christen sehen wollten. Die haben schon geglaubt. Nur an eine Sache haben sie nicht geglaubt, dass Gott Wunder tun kann. Geglaubt haben sie. Also wir reden hier nicht von Frommen und Nichtfrommen, von Gläubigen und Ungläubigen. 2 Gläubige gegen 10 Ungläubige. Wir reden von 10 Leuten, die etwas geglaubt haben und 2 Leuten, die etwas geglaubt haben. Und das ist schon, wenn wir mal anhalten an der Geschichte und uns das mal überlegen, Thema Wunder, das ist schon seltsam. Stellt euch doch mal vor, ich meine, wir reden ja jetzt nicht über lange Zeiträume, ihr seid aus Ägypten befreit worden. Ihr hättet die 10 großen Taten Gottes gesehen. Ihr hättet gesehen, was Gott tut, bis zum Töten der Erstgeburt. Ihr hättet das bis zur Verschonung selber. Ihr hättet das gesehen. Ihr wärt weitergegangen. Ihr hättet gesehen, wie das Rote Meer sich teilt. Ihr hättet gesehen, wie der Pharao ersäuft wird. Ihr hättet Loblieder gesungen. Ihr wärt weitergegangen. Ihr hättet das Bitterwasser gesehen. Ihr hättet gesehen, wie Mose das Holz reinschmeißt, wie das bittere Wasser süß wird. Ihr wärt unter die Palmen gekommen. Ihr wärt weitergegangen. Ihr wärt irgendwann am Horeb angekommen. Die Obersten aus eurer Gemeindeleitung wäre Gott persönlich begegnet. Ne, ihr hättet die Gabe der 10 Gebote erlebt, ihr hättet all das erlebt und wärt dann weitergegangen und dann in dem Augenblick sagt Gott, und jetzt fehlt nur noch ein Sahnehäubchen nach all den Wundern, die ihr hier gesehen habt. Ich bin ja bei euch in einer Feuer- und in einer Rauchsäule, ich leite euch, ich gebe euch die Stiftshütte. So, und jetzt gehen wir in eure eigentliche Bestimmung hinein, weil das war es ja noch nicht. Und dann geht ihr da rein nach all diesen Wundern und sagt, das kann Gott nicht tun. Ist das nicht seltsam? Sagt mal, wie wird es euch gehen? Das kann Gott nicht machen. Er kann das nicht. Er kann uns dieses Land nicht geben, nachdem er all das gemacht hat. Wie kann das sein? Und ich meine, wir reden jetzt nicht über einen Zeitraum, dass die vor 10 Jahren durch die Wüste gegangen sind und haben ab und zu mal ein Wunder gesehen. Wir reden hier von einem sehr kurzen Zeitraum. Nicht? Die sind in der Wüstenwanderung zum Horeb und von dort aus weiter unterhalb eines Jahres. Lasst uns nicht streiten, ob es 14 Tage waren, 3 Wochen, 3 Monate, aber wir reden hier nicht von langen Zeiträumen, die angefüllt waren mit einer Großtat Gottes nach dem anderen. Und dann gehen sie rein und sagen, das kann Gott nicht. Schon mal drüber nachgedacht? Hättet ihr das so gemacht? Wo seht ihr euch? Bei den 2, bei den 10? Ich sag euch, die meisten von uns wären bei den 10 gewesen und hätten gesagt, das kann Gott nicht tun. Prüft das in eurem Alltag. Warum? Warum ist das so? Weil die Israeliten nicht hart genug daran gearbeitet haben, aus den Wundern Gottes zu lernen. Sie haben daraus nichts gelernt. Und viele von uns, die auch gläubig in den Gemeinden sitzen, haben auch nichts aus den Wundern Gottes gelernt. Sie blieben ihrer ursprünglichen Sklavenmentalität unterworfen. Das heißt, sie haben das nicht hinter sich lassen können, Sklaven zu sein. Was ist diese Sklavenmentalität? Und das ist die Annahme, dass die Realität, die wir hier erleben, Gesetzen unterworfen ist. Naturgesetzen, wirtschaftlichen Gesetzen, Abläufen. Die kann Gott nicht außer Kraft setzen. Das kann er nicht, denken viele Leute, bis auf den heutigen Tag. Gott ist weder fähig, und wenn er nicht fähig ist oder wenn er doch fähig ist, dann hat er auch keine Lust, das zu machen, die Naturgesetze aufzuheben, wann immer er es wünscht. Und auch die Gesetzmäßigkeiten von Unterlegen oder von Geld, von Versorgung, nein, Gott kann das nicht. Und ihr könnt selber auch mal überprüfen, wie ist denn das mit eurem Leben? Glaubt ihr eigentlich, dass Gott Gesetzmäßigkeiten aufheben kann, wann immer er das möchte? Oder glaubt ihr, wie man es heutzutage in der Kirche glaubt, dass das alles nur symbolische Akte waren? Das war ja nur symbolisch. Das hat er ja nicht wirklich getan. Und glaubt damit, dass die materielle Welt eigentlich die Hosen anhat. Und Gott mit der spirituellen Welt und all seiner Macht doch diesen Naturgesetzen unterworfen bleibt. Und richtet euer Leben eben darauf aus, dass ihr der Annahme seid, dass das die eigentliche Realität ist. Dieses, die materielle Welt, nichts anderes. Wie ist das? Würdet ihr, ich habe es jetzt gerade gesehen beim Volkmar, würdet ihr jemanden einstellen, ohne das Geld zu haben? Würdet ihr? Ist meine Frage an euch, würdet ihr? Oder würdet ihr erstmal das Geld sammeln, weil Gott kann euch das Geld ja nicht hinterher geben. Ist ja vielleicht auch Tempelmauer springen, ist ja vielleicht auch eine Sünde, kann man drüber nachdenken. Aber würdet ihr dieses Wagnis gehen? Tut ihr nicht. Ihr seid bei den 10 und nicht bei den 2. Josua und Kaleb würden gehen und würden sagen, ich mache das auch, wenn ich das Geld noch nicht habe. Weil Gott kann ja dieses wirtschaftliche Gesetz aufheben, wenn er willens und fähig dazu ist. Ich muss es nur vertrauen und natürlich, ich gebe zu, ihr müsstet eine klare Ansage in die Richtung haben im Gebet, ne, dass ihr das auch tun sollt. Aber habt ihr all das so gemacht? Oder habt ihr erstmal Geld gesammelt, habt ihr euch erstmal um die materielle Welt gekümmert und danach um die spirituelle Welt? Habt ihr aus eurer eigenen Kraft erstmal geschaut, dass die Basis stimmt, bevor irgendwas passiert? Und wisst ihr was? Das Problem ist, dass mit dieser Denkweise, wir sind viel zu wenige, unsere materiellen Mittel reichen nicht aus, die Israeliten das Privileg verwirkt haben, in das Heilige Land zu kommen. Da hat Gott gesagt, okay, dann nehmt nicht. Wenn ihr mir das nicht zutraut, so wenig nicht zutraut, dann lassen wir das einfach. Wisst ihr, das Problem ist eine Frage der Sichtweise. Wenn wir hier in dieser materiellen Welt unsere Berufung leben, wir sind hier, klar, wir gehen arbeiten, wir haben alles das. Aber wenn wir in dieser materiellen Welt sind, dann müssen wir doch oder sollten doch glauben, dass unser großer, mächtiger Gott und die spirituelle Welt alles aufheben kann, was wir an Gesetzmäßigkeiten vermuten. Und das tun wir eben oft nicht. Insofern kann ich sagen, die 10 waren gläubige Christen der Neuzeit. Die 2 findet man selten. So ist das einfach mit Wundern. Und die Geschichte geht ja weiter. Im 17. und 18. Jahrhundert, da gab es mal so einen Typen Lessing und alle anderen, und die haben damals gesagt, das kann man doch keinem aufgeklärten Menschen mehr zumuten, dass man mit einem Stöckchen das Rote Meer teilt. Das geht nicht. Die Leute halten uns doch für Idioten. Und das ist ja auch tatsächlich so. Jeder, auch in christlichen Gemeinden, der sagen würde, wir haben einen großen Gott, der kann das wirken, der gilt als Spinner. Der sagt, ja, das kann schon sein, aber wir müssen trotzdem mal schauen, ob wir genug Schwerter mit haben, ob unsere Wagen reichen, sind dann die Pferde versorgt und so weiter. Das heißt, die Priorität der materiellen Welt ist uns allen. Und deshalb ist es ganz wichtig für uns, und da könnt ihr euch prüfen, erkennt ihr wirklich alle Wunder Gottes, die uns überliefert sind, an oder tut ihr es nicht? Sucht auch ihr danach, ob vielleicht ein Naturphänomen, vielleicht war das Meer ja auch flach und vielleicht gab es ja da auch bestimmte Winde und so. Macht ihr das auch so? Es machen viele so und denken, naja, Gott könnte da schon eine Wirkung gehabt haben, aber doch nicht etwa diese. Wir sehen ja auch so wenig von diesen Wundern. Wir sehen ja immer nur, dass wenn jemand gegen eine Mauer fährt, dass er dann stirbt. Stimmt übrigens auch nicht immer. Kommt immer darauf an, was der Herr will. Ne? Aber erkennt ihr das an? Und nur, wenn ihr in der Lage und willens seid, die Wunder Gottes bis auf den heutigen Tag anzuerkennen und anzuerkennen, dass er diese Wunder wirken kann, Denn seid ihr erst in der Lage, eure Berufung hier im Alltag auszufüllen. Denn eure Berufung ist es, in dieser materiellen Welt Gottes spirituelle Welt in eurem Leben zu offenbaren. Zum Teil. Das ist euer Job, dass ihr den Leuten zeigt, hey, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist materiell. Das ist nicht das letzte Wort. Streit, Hader, Gemeindezusammenbrüche, Gemeindewiderstand, es hat alles nicht das letzte Wort. Das letzte Wort liegt bei Gott und wenn er will, dann kann er alles tun. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das wirklich bis in die Tiefe eures Herzens? Und das ist eine ganz wichtige Sache, denn wenn ihr das nicht glaubt, betretet ihr das Heilige Land nicht. Und ich will euch mal sagen, dazwischen hängt ein dreistufiger Glaube. Wenn man anfängt vielleicht in der Kirche, und das war viele Jahre so, dann glauben viele Leute aus Furcht, weil sie Angst vor Gott haben, weil sie meinen, der bestraft mich vielleicht. Manche Leute kommen auch noch auf die zweite Stufe und stellen sich vor, ich will eine Verbindung zu Gott haben. Ich glaube an Gott, weil er die Liebe ist. Hört man ja jetzt immer zu. Da bleibe ich aber nicht stehen. Ich glaube an Gott, weil er die Wahrheit ist. Schon mal darüber nachgedacht, wo der Unterschied liegt? Er ist die Wahrheit und deshalb folge ich ihm. Das, was er sagt, ist Wahrheit. Das, was er ist Wahrheit. Jesus Christus ist Wahrheit. Und ich folge der Lüge nicht. Ich folge der Wahrheit. Das ist viel, viel stärker. Und wenn ich aber der Wahrheit folge, wenn ich Gott folge, weil er die Wahrheit ist, wenn ich Jesus folge, weil er gesagt hat, er ist die Wahrheit, dann sollte ich auch glauben, dass er jederzeit jedes Naturgesetz, jedes wirtschaftliche Gesetz, jedes Gesetz in unserem Kopf, erst brauchen wir Geld, dann können wir handeln. Gott sagt, handel doch erst mal, das Geld gebe ich dir später. Lest mal die Bibel. Steht es da nicht oft genug drin? Machen wir aber nicht. Und jetzt will ich euch mal, vielleicht damit ihr denkt, dass es nicht nur so ein Konstrukt, in dem man lebt, möchte ich euch erzählen, was ich mit der Stadtmission an Wundern erlebt habe. Und es sind Wunder. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Ihr könnt mir gerne eine andere Erklärung versuchen zu konstruieren, aber ich finde, die sind konstruiert. Die Situation war, als ich 2020 in die Stadtmission kam, hatte ich einen exorbitanten Schuldenstand, unmöglich. Also weder war mein Gehalt gedeckt, noch waren Gemeindemitglieder da. Die Gemeinde bestand aus einem Menschen, Amandus Sattler, der jetzt heute 97 wird. Das war der Letzte. So kam ich dort an. Ich hatte dieses Café, ne, und niemanden, der irgendwas beigetragen hätte. Ich hatte keine Gemeindemitglieder, die jetzt viel Geld bezahlen würden. Ich hatte buchstäblich gar nichts. Die Gottesdienste, die ich dort begonnen hatte, und die Bibelstunde bestanden aus 3 bis 5 Leuten, wenn sie überhaupt hätten stattfinden können. Und das war ja die erste große Überraschung. Ihr müsst bedenken, ich habe am 1.4.2020 dort angefangen und der Herrgott hatte die große Gnade, mir erstmal das Café zu schließen und sämtliche Gemeindeaktivitäten abzublasen. So, also, und jetzt saß ich also in einem Café ohne die Möglichkeit, damit irgendwas anzufangen. Gott hat mir jede Möglichkeit des Handelns genommen, absolut jede. Ich konnte gar nicht mehr handeln. Und jetzt seid ihr dran und sagen, okay, was ist jetzt eure Antwort? Ich packe meinen Koffer, vielleicht gehe ich wieder zurück. Ich könnte meinen alten Job ja noch haben und hier Predikant werden. Die wären froh, wenn ich zurückkomme. Ich packe jetzt einfach schnell meinen Koffer. Ich kann nicht in das Heilige Land gehen. Das, was du hier verlangst, was Gott macht, das ist unmöglich. Das geht nicht. Was hättet ihr gemacht? Was hättet ihr gemacht? Euch in das Café gesetzt, gewartet? Was Gott getan hat, er kam zu mir und hat gesagt, Volker, ersetzt die Tafel. Die Tafel hat geschlossen. Nun, Bayreuth ist eine Stadt mit 100.000 Leuten. Wir reden jetzt hier nicht über Peanuts. Volker, ersetzt die Tafel. Und ich habe dann gesagt, ja, okay, Herr, ich habe niemanden. Ich habe weder Lebensmittel, noch Leute, die Lebensmittel abholen, noch habe ich irgendeinen Helfer. Ich habe hier nichts. Ich habe nur dich, Gott. Da sagt er, der reicht dir das jetzt nicht. Ist dir das nicht genug? Und ich habe gesagt, ja, 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 es muss wohl reichen, habe ich mir gedacht. Was sonst? Was ich also gemacht habe, ist, bei allen Zeitungen anzurufen und bei Radio Mainwelle. Und ich habe gesagt, ich vertrete die Tafel. Die sind dann auch gerne gekommen, ne, und haben Fotos von mir gemacht, haben gesagt, ja, das wird der Treppenwitz der Geschichte. Ihr wisst ja, Sarah, ne, das Lachen in der Wüste, Isaak, das Lachen, wo die 90-jährige Frau zum DM geht und Pampers kauft für ihr Kind. Das Lachen in der Wüste, die ganze Wüste lacht. Ganz Bayreuth hat über mich gelacht. Ich habe es letztens erst gehabt, mir war das gar nicht so klar, aber tatsächlich war es so, dass der Ibu Kunkusemo, der Integrationsbeauftragte, der war letztlich bei uns, wir hatten eine Veranstaltung, und der hat dann gesagt nach 3 Jahren, ja, der Volker, wir waren der Meinung, der ist wahnsinnig. Er ist völlig verrückt. Wir haben gelacht, das geht überhaupt nicht. Die Tafel hat sich kaputt gelacht über mich und haben gesagt, diesen Wahnsinnigen, der wird keine Sekunde überleben. Ich sage euch, was passiert ist. Ich konnte schlecht schlafen, das war der erste Moment. Ich habe natürlich drüber nachgedacht, bist du jetzt von der Tempelmauer gesprungen und hast Gott dazu verleitet, dass er dich mit seinen Engeln aufhält? Habe ich nicht, weil ich habe gesagt, dieser Auftrag kam nicht von mir, auf so einen Wahnsinn bin ich nicht gekommen. Das hat Gott mir gesagt. Ich bin da, also ich hätte das aus meinen Kräften niemals gesagt. So unvernünftig bin ich nicht. Ich kam dann also hin, setzte mich in dieses Café hinein, der erste Tag begann und ich habe gedacht, so Herr, ne, nun bist du dran, jetzt muss ich sehen, was passiert. Ne? Machte also die Türen auf und schaute und sage, okay, was ist, wenn jetzt keine Lebensmittel kommen, aber was ist, wenn ich ganz viele Lebensmittel bekomme und keine Leute bekomme, was ist, wenn niemand kommt, um mir zu helfen, was wird passieren? Und wisst ihr, was passiert ist? Ich mache die Tür auf und die ersten Lebensmittel sind gekommen. Ich saß da, habe angefangen, die Lebensmittel auszugeben. Dann kamen die ersten Leute, ohne dass ich sie gefragt habe. Die kamen, einer nach dem anderen. Wie es geendet ist, ich erzähle euch die Geschichte. Wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung. Und nachdem wir 6 Wochen das gemacht haben, hatte ich 50 Tonnen Lebensmittel verteilt und nur mit ehrenamtlichen Helfer, derer ich zu dem Zeitpunkt schon mindestens 15 hatte, die sich die Klinke in die Hand gegeben haben. Ich konnte mich gar nicht mehr retten vor Menschen. Und gleichzeitig habe ich in der ganzen Zeit nicht eine einzige Sekunde irgendjemand ohne Lebensmittel wegschicken müssen. Nicht einmal. Und das war schon knapp oft. Also wir saßen da, ich sah, wie die Lebensmittel so geschwunden sind an meiner Seite, ne, und dachte mir, tja Herr, nun wird es Zeit. Und just in dem Augenblick, wo der Letzte davor stand, kamen wieder neue Lebensmittel an. Ich habe das dann Just-in-Time-Versorgung genannt. Ich dachte, ja Herr, du verlangst wirklich von mir alles. Und wenn ihr jetzt sagt, das wäre kein Wunder gewesen, dann muss ich mich schon wundern. Das war ein Wunder. Weil ich hatte weder die Mittel, noch die Kraft, noch irgendwas anderes außer meinen Gott an meiner Seite, um dieses heilige Land zu betreten und zu sagen, du wirst diesen Kampf für mich führen, du musst es tun. Nicht? Und er hat es dann auch getan. Nun gibt es ja vieles, also ich kann, wenn ich daran denke, vielleicht hast du ein Foto, der kann euch mal was zeigen dazu, dass ihr das mal seht, ein bisschen. Also das sind Lebensmittel, wir haben jeden Tag, hier sind Studenten, das hat sich übrigens ausgeweitet. Wir haben irgendwann nicht nur die Bayreuther Tafelkunden versorgt, sondern sämtliche ausländischen Studenten, die es in Bayreuth gibt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das heißt. Jeden Tag 200 Leute, 5, 6 Tage die Woche, die Schlange bis rein, wer sich in Bayreuth auskennt, bis rein hinterwärts des Blumenladens standen die Leute. Und wie gesagt, ohne Logistik. Ich war darauf angewiesen, dass mir all diese Lebensmittel gebracht werden. Ich habe nirgendwo gefragt. Das mache ich bis heute nicht. Ich habe nicht um Spenden gebeten. Ich habe nicht um Lebensmittel irgendeinen Menschen gebeten. Den einzigen, den ich je gebeten habe, war Gott. Und habe gesagt, du musst das tun. Hier haben wir die Studenten, die haben wir auch noch. Mach mal weiter kurz noch das Nächste, was man sieht. Hier sehen wir auch noch Lebensmittel und hier sehen wir viele von den Helfern. Und hier beginnt etwas, das sich inzwischen, ich glaube, mehr als 9 Nationen in der Stadtmission habe, die dort zu Hause sind, neben vielen Obdachlosen und anderen. Ich kann euch gar nicht sagen, da seht ihr das Ausgabefenster, was das für Mengen waren. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wo es herkam, wenn ich heute darüber nachdenke. Mir ist das unklar. Es kam von Gott und fertig. Die nächste Situation, die ich natürlich hatte, war, Ich hätte ja nun gerne auch irgendeine Art von Gemeindegesang gehabt. Als Erster hätte ich gedacht, ich spreche Musiker an, so und so weiter, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, aber ha, ne, muss auch der Herr geben. Und in dieser Schlange stand ein Mann, kannte zufällig eine von den Ehrenamtlichen, und der fragte mich, ob er da mal Klavier spielen darf bei uns. Das fragen mich viele, wir haben so ein Klavier da zu stehen. Und ich habe gedacht, okay, den Flohwalzer kannst du dir schon zum 10. Mal anhören, das wird dir jetzt auch nicht schaden. Meistens hat mich genervt, weil irgendwelche Leute da an diesem Klavier rumklimpern. Ich bin sensibel, was Musik betrifft, und das macht mich fertig, wenn da lauter falsche Töne sind. Ne? Also habe ich wohl, ich wollte schon sagen nein, und dann habe ich gedacht, ja, okay, lässt du ihn mal. Und dann spielte er, und dann ist mir die Kinnlade runtergeklappt, weil er hat das Klavierkonzert von Tschaikowski gespielt, fast in der Gänze. Und dann habe ich mir gedacht, wie kommt es, dass ein Mann wie dieser in der Schlange steht, um sich Lebensmittel von der Tafel zu holen? Und dann habe ich festgestellt, das ist ein russischer, belarussischer Musikprofessor, der Lehrer ausgebildet hat in Klavier und Gesang und der nichts damit anfangen konnte. Kein Mensch hat ihm das anerkannt. Dieser Mann ist bis auf den heutigen Tag in der Stadtmission und leitet inzwischen einen inklusiven Chor. Wir haben einen inklusiven Chor und wir haben massenhaft Musik in der Stadtmission. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was da für Musik kommt. Nicht nur, dass der Chor kam, da kamen immer mehr Leute. Einmal kam jemand rein und fragte, ob er singen kann für uns. Und ich dachte, ja, na, dann sing halt. Ne? Und dann stellte sich das heraus, dass das jemand war, der gerade einen internationalen Wettbewerb in Verona gewonnen hatte, als Bariton. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was der da gesungen hat. Mir sind buchstäblich die Ohren rausgefallen, den hast du gehört bis zum Marktplatz. Spannend an der Sache war aber Folgendes. Der Herr gibt nicht nur alleine die Musik als Wunder. Alle diese Menschen, ob es dieser Musiker aus Verona war oder auch unser, die haben Gott gesucht. Und die wollten, wir reden hier über Heiden. Das waren samt und sonders Heiden. Und ich hatte Gespräche mit ihnen und lange Gespräche, die kamen auf mich zu und haben gesagt, sie müssen jetzt mal unbedingt mit einem Pastor reden, sie müssen. Ja? Und ich habe da tolle Gespräche gehabt. Und diese Musik haben wir bis heute. Und das ist irre, wie wir schon aufgetreten sind an diesen Sachen. Und mir sagen die Leute immer wieder, diese Musik, die da passiert, innerhalb dieses inklusiven Chors, dieses Zusammengewürfelten, ne, bewegt die Herzen der Menschen. Nicht nur im Allianzgebet. Wir hatten jetzt Allianzgebete im Rathaus, da waren mehr als 100 Leute dabei. Obdachlose, alle. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das groß war, wie groß auch die evangelische Allianz dort wird. Ich weiß nicht, ob wir ein kleines Impressum haben von diesem Film. Da ist doch ein Film mit der Musik. Zeigt das mal ein bisschen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Das ist er. Schon. Ihr könnt, der Witz ist, es kommen immer wieder neue, wie auch diese Frau, zu uns mit ihrem Kinderwagen vorbei. Das ist eine fantastische Sängerin. Ihr solltet mal hören, wenn die richtig losgeht. Also dann ist echt was geboten. Und all diese Sachen hat mir der Herr gegeben und dann kam die Musik. Jetzt kam es weiter. Das Café war offen und danach gleich wieder geschlossen im zweiten Lockdown. Die Tafel hatte nun offen, da war die Frage, was kommt jetzt? Und in diesem Augenblick kam jemand rein zur Tür, was ich übrigens immer erlebe. Er kommt rein zur Tür, ich habe ihn nicht gerufen, und sagt, hallo, ich bin der und der. Der Herr hat mir gesagt, ich soll jetzt hier kochen. Und dann habe ich gesagt, du sollst kochen, was wollen wir denn kochen? Na, sagt er, wir geben das Essen raus an die Leute. Und dann haben wir das rausgegeben und dann haben wir mit dem Kochen angefangen. Übrigens, bis auf den heutigen Tag habe ich keinen einzigen Cent ausgegeben für die Lebensmittel, für die wir kochen. Und das Interessante ist, dieses Kochen ist dann weitergegangen. Es ging immer weiter. Plötzlich kamen die Ukrainer, keiner wusste, was da zu machen ist. Und ähnlich wie der Tafel habe ich mir gesagt, wir haben doch einen großen Gott. Wir werden sehen. Der Herr legt mir das aufs Herz und hat gesagt, wir kochen für die Ukrainer. Jeden Tag. 5 Tage die Woche. Übrigens, ihr müsst bedenken, immer noch ohne Lebensmittel und ohne Geld. Ne? Und wir haben das getan. Und da gibt es noch ein Video, siehst du das, wo die Essensausgabe ist. Und ich will euch das mal zeigen, wie das heutzutage aussieht. Das nicht? Das ist Ostern. Wir haben wieder Auferstehung gefeiert mit meinen 10 Nationen. Griechenland, Deutschland, Kenia, da ist alles dabei. Das ist übrigens die übliche Stimmung in der Stadtmission. Falls ihr meint, wir haben keine Stimmung. Also, wir haben Stimmung und was für welche. Vielleicht kann man weitermachen, die Mädels tanzen gerne. Sieht man dann, warte, hast du da noch einen? Warte mal, ich hätte das besser vorbereiten sollen, aber es geht vielleicht auch so. Ja, warte mal, soll ich dir das? Ja, hier. Schaut es euch an. Der Musiker macht übrigens Musik. Also ihr seht, mir platzt das Kaffee aus allen Nähten. Und jetzt ist die Frage, kommt hier jemand zum Glauben? Das sind alles keine Christen. Bis auf den heutigen Tag sind viele Christen geworden inzwischen, von denen, die dorthin gekommen sind und bevölkern inzwischen meine Gottesdienste, die wir halten dort. Das muss man einfach mal sagen. Klatscht für euren großen Gott, ich kann nichts dafür, weil ich hätte all diese Dinge nicht getan. Jedenfalls dieser Koch kocht die ganze Zeit. Wir haben bis zu 200 Portionen Essen gemacht, in Etappen, ohne dass wir etwas bekommen haben. Ich will euch nochmal so Geschichte erzählen, die dann noch dazu kam, was alles so passiert. Ich war irgendwann, wurde ich Heimatunternehmer. Ihr wisst sicher nicht, was das ist, das wusste ich auch nicht. Aber das Interessante an der Sache ist, dass es anfing, dass jemand zu mir sagte, er schenkt mir ein Auto. Und ich habe gesagt, ich will kein Auto. Ich bin froh. Ich hatte gleich, nachdem ich in Bayreuth war, meine Autos verkauft. Besser gesagt, dem Verband gespendet. Sag, behaltet die. Ich bin froh, wenn ich keins brauche. Viele wissen das nicht über mich, aber ich hasse Autofahren. Zutiefst. Und jedenfalls, ich bin froh, wenn ich das nicht muss. Und dann sagte jemand zu mir, mach doch Carsharing. Und ich habe gesagt, ich mache kein Carsharing. Weg damit. Dann kam das zweite Mal jemand und sagte, ich schenke dir ein Auto. Mach doch Carsharing. Und ich habe gesagt, ich mache kein Carsharing. Ich habe keine Lust dazu. Dann kam eine Frau und sagte, du bist Heimatunternehmer. Also war ich Heimatunternehmer und das ist was vom Landwirtschaftsministerium, sind viele Leute. Vielleicht du weißt, was das ist. Ne? Man findet mich auch auf der Homepage als Heimatunternehmer in Bayreuth. Ne? Und dann denke ich, Herr, was soll ich denn als Heimatunternehmer? Das verstehe ich nicht. Und dann kam ja interessanterweise, wurde ich in den Allgäu eingeladen. Ich ging also in den Allgäu und saß da die ganze Zeit. Da haben dann du wirst wissen, was da so verhandelt wird. Und ich saß da so mit meiner kleinen Gemeinde und meiner Stadtmission und sagte, was mache ich hier eigentlich, Herr? Und dachte, ich fahre jetzt. Und dann war ich am letzten Tag da und da auf der Terrasse und stand unter einem Schirm, schaute mich um und dachte, schade um die Zeit, du hättest so viel beten können, Leute zum Glauben bringen können, jetzt sitzt du hier, vielleicht sollst du Leute hier zum Glauben bringen, aber da war irgendwie niemand, das kam irgendwie nicht. Plötzlich regnet es, kommt eine Frau mit einer Kaffeetasse zu mir drunter, ich denke, aha, wir kommen ins Gespräch, da sagt sie, ist vom Landwirtschaftsministerium und ich habe gesagt, ach, fördert ihr auch irgendwas? Das hat mich mal interessiert. Da sagt sie, nee, wir haben nicht viele Förderprogramme, aber eins doch, Carsharing. Und dann habe ich gedacht, okay, Herr, ich habe verstanden, wir machen jetzt Carsharing und das haben wir tatsächlich bis auf den heutigen Tag. Ich bin mit einem von den Fahrzeugen da, also uns werden nicht nur Lebensmittel geschenkt, sondern auch Autos. Und jetzt habe ich Autos im Carsharing zu laufen gegen Spende. Das heißt, die Leute müssen nur tanken und alles andere. Können sie eine Spende geben, können sie lassen. Auch wieder Wahnsinn. Jetzt würdet ihr mich fragen, wo hast du denn die Mittel daher? Da habe ich gesagt, das ist doch mir völlig egal. Ich habe einen großen Gott, der wird schon dafür sorgen. Und wenn er nicht dafür sorgt, dann eben nicht. Jetzt fragt ihr mich sicher, ne? Ja, da machst du wahrscheinlich ein Riesendefizit und der Verband trägt. Das tut er nicht. Wir haben in diesem Jahr kein Defizit gemacht. Alle Mittel, die ich ausgegeben habe, hat mir der Herr gegeben und fragt mich nicht, woher. Die sind alle gekommen, Stück für Stück. Ist so. Ich konnte es nicht ändern. Und ich hoffe auch und denke auch, dass das so weitergehen wird. Jedenfalls haben wir Carsharing und ich habe dieses Carsharing-Angebot, das wird wahnsinnig gerne benutzt. Das heißt, ich habe jetzt die Chance als Kirche, das müsst ihr wissen, und das ist auch ein Wunder, mit der Stadt und absolut allen relevanten Stellen zusammenzuarbeiten. Die arbeiten alle mit mir zusammen, die kommen alle nicht an mir vorbei. Alle haben gesagt, keiner kommt mehr an der Stadtmission vorbei, jeder geht dahin, alle Leute sind dort, jeder ist dort, alle sozialen Brennpunkte ist alles dort. Und dann kam letztens die eine Chefin vom Amt und sagte, sag mal Volker, wir arbeiten jetzt irgendwie mit der Kirche zusammen. Ich sag, oh. Und dann hat sie versucht, das im Kopf zusammenzukriegen. Ihr seid keine Diakonie. Ich sag, nein. Wir sind keine Diakonie, wir sind eine Gemeinde. Wir sind das nicht. Und dann war so ein Moment still, überlegte, sagte, ja, ist ja auch egal, Hauptsache wir sind hier. Ne? Und das war, und ich meine, das ist auch so ein Wunder. Wie viele Sachen gibt es, könnt ihr euch das vorstellen? Viele entscheiden sich zwischen Diakonie und allem anderen. Sag ich, wir machen das alles und immer mit dem Ziel, dass Menschen zum Glauben kommen. In diesem Carsharing, Heimatunternehmer-Ding, war ich dann irgendwann mal bei einem Frühstück und da war eine Frau da und hat gesagt, ihr macht doch all diese Sachen, ich schenke euch eine Kuh. Ich habe eine Kuh geschenkt bekommen und dann dachte ich, ja gut, diese Kuh essen wir jetzt Stück für Stück, ne? Also die wird jetzt in unsere Leute verteilt, ne? Und nicht nur, dass wir eine Kuh bekommen haben, sie hat gesagt, ich baue euch auch Kartoffeln an und wir kriegen Kartoffeln und alles Mögliche. Das heißt, Gott hat das gesamte Umfeld um die Stadtmission engagiert, damit wir Lebensmittel bekommen. Und wir haben 5 Tiefkühltruhen voll mit Lebensmitteln. Wir können uns nicht retten vor Lebensmitteln. Wir geben raus und je mehr wir rausgeben, desto mehr kriegen wir zurück. Wir geben immer noch Lebensmittel aus. Wir geben immer noch Gegenstände des täglichen Bedarfs aus. Das heißt, wir machen immer noch, dass wir Schränke, Möbel, Kleidung, wir geben alles raus, interessanterweise ohne jegliche Lagerräume. Ich habe eine kleine Ecke im Café und das Zeug kommt und geht und kommt und geht und kommt und geht. Ich habe schon lange den Überblick verloren, ich weiß nicht mehr. Ne? Also es läuft halt irgendwie. Und gleichzeitig werden diese Fahrzeuge jetzt permanent gefragt von Leuten, die kleine Transporte haben. Das ist nämlich nicht so ganz einfach oder mal irgendwo hingefahren werden müssen. Im Übrigen hat der Herr auch dafür gesorgt, dass die Leute, die nicht zum Gottesdienst kommen können, werden jetzt über das Carsharing dahin transportiert und auch wieder zurück. Ihr müsst ja sehen, wie komplex der Herr hier handelt. Gleichzeitig hatte ich die Idee, wenn ihr jetzt überlegt, ihr habt das Café gesehen, wenn ich eine Belegung habe von diesem Café zwischen 60 und 150 Leute und ich soll jetzt versuchen, mit vielen Leuten zu reden, dann wird mir das nicht gelingen. Und ich habe gedacht, Herr, was wirst du tun? Und dann setzte sich jemand hin und sagt, er weiß jetzt auch nicht ganz genau, warum er hier ist an der Stelle. Aber der Herr hat ihm gesagt, er soll herkommen. Das ist jetzt der Chef unseres Seelsorgeteams. Das heißt, der Herr hat mir jetzt mindestens 5 bis 6 Seelsorger Tendenz nach oben geschickt, ne, die jetzt permanent Krankenhausbesuche machen, zu den Leuten gehen, ständig Gespräche führen, es kommen mehr und mehr. Das heißt, ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Ich war dann an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß auch nicht mehr. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir das eben. Weiter war, dass ich irgendwie ein bisschen irgendwie mit Gott gehadert habe. Ich habe gesagt, gut, wir haben Obdachlose, wir haben alle möglichen Leute, wir haben ältere Leute, aber weißt du, wir haben überhaupt keine jungen Leute. Das ist mir eine Last, habe ich gesagt, könnten nicht ein paar junge Leute kommen? Und dann hat der Herr gesagt, na, wenn du mich schon so drum bittest, dann machen wir das doch. Und justament habe ich jetzt an die 10 jungen Leute, die sich in der Stadtmission engagieren, davon habe ich 2 im FSJ. Der eine hat gesagt, er wird gern FSJ machen, da sage ich, dann machen wir das eben. Die Mittel kamen übrigens nachher. Nur, dass ihr das wisst, ne? Ich habe jetzt eine zweite, die Mittel kommen nachher. Ne? Und ich habe jetzt einen Bundesfreiwilligendienst, die Mittel kommen nachher. Und all diese Dinge. Und diese Leute sind jetzt hier, schleppen eine ganze Jugendgruppe mit rein. Die machen jetzt eine Band, ich habe jetzt einen Schlagzeuger, ne? Also was der Herr uns alles schickt. Ne? Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja gut, dann machen wir das eben. Und diese jungen Leute hat er uns gleichzeitig geschickt, einen dualen Studiengang. Ihr habt es ja selber gesagt, es gibt schon ein paar Bewerber, es gibt keine Prediger. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber Prediger in freien Gemeinden und Pastoren oder Pfarrer sterben gerade aus, weil das niemand mehr studiert. Jetzt habe ich junge Leute, die wollen das studieren, und ich habe auch den Studiengang bei der Berliner Stadtmission. Gibt es einen dualen Werkstudiengang für Studenten, ne? Und die werden das nach dem Ende des FSJ zumindest ernsthaft in Erwägung ziehen, wenn nicht sogar machen. Gleichzeitig bin ich hingegangen und habe mir gedacht, da wurde ein Pfarrhaus verkauft, und ich habe dann wollte verkauft werden an irgendein Steuerbüro, damit ihr das, und ich habe dann gesagt, ja. Habe ich gesagt, Herr, das will ich nicht, das wollen wir, das willst du doch auch nicht, dass hier Gemeindegebiet aufgegeben wird, und bin hingegangen, wie gesagt, ich habe kein Geld, und habe gesagt, ich will es kaufen. Na, aber da muss es schon so sein, dass es mir geschenkt wird, und alle sagen, wir wollen 600.000, das ist unmöglich. Tja, was soll ich euch sagen? Es ist jetzt seit 2 Wochen an dem Punkt, dass ein Oberkirchenrat gesagt hat, wenn wir da ein Missionsprojekt machen, dann kriegen wir es geschenkt. Und ich habe gesagt, ja, ich habe einen großen Gott, ist das nicht großartig? Der Pfarrer ist in heller Aufruhr und fragt sich, wie das sein kann. Und ich habe gesagt, wir machen da Mission. Ich habe jetzt junge Leute da, ich habe Familien da, wir machen Mission dort. Und wir machen nicht nur Mission in der Stadtmission. Ich habe gesagt, wir beanspruchen den gesamten Innenstadtraum für Jesus Christus. Wir beanspruchen das. Ich will da nicht nur Yoga-Reklame sehen und Achtsamkeit. Ich will sehen, dass dort Jesus ist. Jetzt gibt es am 15. mit der methodistischen Gemeinde, die jetzt auch zum Teil mit bei uns ist, ne, sind wir, weil die haben ihr Gemeindehaus verloren, ne, aber wir brechen auf. Die haben einen neuen Pastor, der ist genauso wahnsinnig wie ich, würde ich sagen, der Alexander. Ich mag ihn sehr. Und wir machen jetzt ein großes Evangelisations-Event in der Innenstadt. Bin gespannt, was daraus wird. Sind wir im Café und wir machen weiter. Auch die Mittel zur Renovierung dieses Pfarrhauses habe ich schon. Die wurden mir schon zugesagt, ich muss es nur noch haben. Vielleicht will es der Herr dann doch nicht, vielleicht will er es doch. Wir müssen dem Herrn da schon seinen Willen lassen. Wir haben also alles, was man braucht, kommt Stück für Stück an der richtigen Stelle. Inzwischen haben wir noch 2 Pastoren mehr in der Stadtmission, die mich unterstützen. Also wir haben jetzt 1,5 Vollzeitstellen dort drin. Und die arbeiten heute, ist der eine Pastor, der angefangen hat, der Christian aus Hof, dabei, den ersten Familiennachmittag zu machen. Weil wir haben sehr viele Familien mit sehr vielen Kindern, die wir auch haben wollen, also denen wir auch was anbieten wollen. Und das tun wir jetzt. Und so geht es immer weiter. Und ich sage euch noch etwas. Wir reden jetzt über Wunder, als wenn das nicht schon genug Wunder wären. Dieses vollständige Vertrauen auf Gott, wir haben Feindschaft. Es ist ja nicht so, dass drumherum die Geschäftsleute jubeln, wenn da lauter stinkende Obdachlose sind oder irgendwelche Leute. Ich zeige euch, gebe euch mal ein Beispiel von den Leuten. Da ist doch ein Video mit dem Robert, siehst du das? Schaut euch das mal an, damit ihr wisst, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben.
Hallo Robert, wie geht's dir?
Gut.
Gut. Robert, wie hast du eigentlich das erste Mal von der Stadtmission erfahren?
Durch Bekannte.
Durch Bekannte. Was gefällt dir denn an dem Angebot, das hier gemacht wird in der Stadtmission? Was gefällt dir da hier gut?
Musik, Essen, Trinken.
Gut. Und was bedeutet es eigentlich für dich, dass du herkommen kannst? Also wie wichtig ist dir das, dass du herkommen kannst?
Ich gehe gerne her.
Du gehst gerne her. Und wenn es die Stadtmission nicht geben würde, was würdest du am meisten vermissen?
Volker.
Okay. Wie empfinden Sie gegenüber den Menschen, die hier arbeiten und das alles ermöglichen? Was denkst du so von dem Uli und von der Hedy und allen, die hier alles machen? Was denkst du so über die?
Okay, alles.
Die sind alle okay. Ja, prima. Alle
okay. Ist so. Übrigens, nicht, dass ihr denkt, ne, das ist unser treuester Gottesdienstbesucher und ihr werdet erstaunt, der zitiert euch die Bibel. Was der weiß, das wissen manche nicht, die sich für sehr fromm halten. Und er weiß immer, dass es um Jesus geht. Er hat ungefähr das Gemüt eines 10-Jährigen, aber er versteht absolut alles. Und wir haben viele Obdachlose und wir kriegen natürlich auch Feindschaft. Da sind Leute da und sagen, die machen uns unser ganzes Geschäft kaputt. Und das ist schon manchmal drastisch, weil die wollen ja auch handeln. Ne? Und auch hier habe ich diese Sache an den Herrn gegeben und der Hauptopponent kam irgendwann und da stand eine Frau, die ich aus der methodistischen Gemeinde kam, stand vor der Tür und die unterhielten sich dann. Und da habe ich festgestellt, die sind Nachbarn, die sind befreundet. Ich wusste nicht, was ich da machen will. Jedenfalls ist die Feindschaft erledigt. Es ist schon ein Wunder, dass die gleichzeitig vor der Tür standen. Ja, ihr denkt immer, das ist alles völlig normal. Der Mann ist Architekt, dass der da mit dem Fahrrad vorbeigefahren ist und sie vor der Tür stand, weil es nicht, weil die jeden Tag kommt. Die kommt ungefähr einmal im Jahr. Und das ist genau an dem Punkt zusammengetroffen. Und dann haben sie sich darüber unterhalten. Das heißt, sämtliche Feindschaft, die sich um uns herum erregt, hat der Herr befriedet. Ich sage euch noch was. Die Feindschaft, die wir nicht haben, sondern einfach die Freundschaft, die viele haben, ist irre. Und es sind zwei Sachen. Nicht nur, dass die Stadtmission und das Werk Gottes Leute zum Glauben bringt, die es noch nicht waren. Wir wollen nur Leute. Wir wollen die Heiden. Die anderen schicke ich weg. Es gibt schon Leute, die sagen, kann ich Mitglied werden in einer Gemeinde? Ich sage nein. Ich sage grundsätzlich nein. Das darfst du nicht. Ich will das nicht und das machst du auch nicht. Wenn du in einer Gemeinde bist, dann hat dich der Herr dahingestellt und da bleibst du. Es sind viele frustriert. Die wollen dann auch Mitglied werden in der LKG oder so. Ich verbiete das. Also ich sage nein, wir machen das nicht. Du kannst gerne hier mithelfen, aber du bleibst in deiner Gemeinde. Und auf die Art und Weise habe ich natürlich auch schon Leute verprellt, mehr als einen, aber der Herr nimmt es mir nicht übel. Aber ich will das nicht an der Stelle. Sie sollen Mitglied in ihren Gemeinden bleiben. Das ist mir ganz wichtig. Und sie sollen vielleicht auch manche von der Stadtmission in Gemeinden gehen. Weil wisst ihr, die Stadtmission ist die Stadtmission. Aber eine Gemeinde ist eine Gemeinde und das ist eine andere Hausnummer. Und ich will ja, dass die Leute nicht nur zum Glauben kommen, sondern auch da bleiben. Und bestimmte Dinge kann ich ihnen nicht bieten. Und das finden sie nur hier zum Beispiel oder woanders. Ich sage euch noch zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Ich habe mir sagen lassen von den Betreuern, dass jeder von den psychisch Kranken, wir haben viele und andere Kranken, ihre Lage deutlich verbessert haben, wenn sie in die Stadtmission kommen. Das erkennt jeder an. Und ich war beim psychosozialen Arbeitskreis und da haben sie gerade darüber geredet, wie sie die Lage verbessern können und wie viel Security-Leute sie einsetzen müssen. Ich habe Leute, die sind in der Forensik, die haben Straftaten begangen, das wollt ihr gar nicht wissen. Und die stehen neben anderen, die stehen neben Nationen. Ich habe Skinheads, die stehen neben anderen. Und wenn man das jetzt mal so von außen betrachtet, das ist ein Pulverfass, jeder normale Mensch würde da eine Security reinstellen. Wir haben in den 3 Jahren nicht einen einzigen Konflikt gehabt, wir haben gar nichts gehabt. Und da haben sie mich gefragt, wie kann das sein, wie kann die Heilung sein? Da stand ich also vor diesem ganzen psychosozialen Arbeitskreis, habe gesagt, das ist halt unser Herr Jesus Christus, was denkt denn ihr? Und dann rutschten sie nervös auf den Stühlen rum und haben überlegt, welche psychologische Handlungsweise wohl richtig wäre. Ich sage, das ist nicht das. Darum geht es nicht. Es geht um ihn, um Jesus. Und dieser Friede Christi begleitet uns bis auf den heutigen Tag. Und das ist großartig mit anzusehen. Noch eine Geschichte zum Abschluss, damit ihr wisst, wie der Herr wirkt. Ich saß letztens mal da. Und da kam eine Frau zur Tür rein und setzte sich an den Rand. Die hat es bis zum ersten Tisch geschafft. Ich dachte, was ist da los? Wir haben Kaffee gebracht, wir haben uns dann kurz unterhalten und dann sagte sie, kommt gerade vom Arzt. Ne? Und sie hat jetzt zum zweiten Mal ihre Krebsdiagnose bekommen. Und sie hat gesagt, sie wird nicht noch einmal die Chemo auf sich nehmen. Sie wird das alles nicht tun. Sie wird es nicht noch einmal machen. Niemals. Da habe ich gefragt, ist denn das schon sicher und so weiter? Nee, aber es stehen noch Untersuchungen aus, aber sie wird das alles nicht machen. Und wenn das jetzt noch mal kommt, und die ist vor der Stadtmission zusammengebrochen. Das heißt, die hat es nicht mehr geschafft, zum Auto zu kommen. Und sie kannte die Stadtmission nicht und ist einfach links abgehoben und reingegangen. Und wir haben dann gemeinsam gebetet, wir haben über ihr Anliegen gebetet und alles. Eine Woche später kam sie freudestrahlend rein, also ihr könnt euch den Zustand von dieser Frau nicht vorstellen in dem Augenblick, und sagte, es hat sich herausgestellt, dass da doch nichts ist an der Stelle, es ist jetzt besser, und sie war, aber sie muss mir einfach mal sagen, nachdem sie aus der Stadtmission wiederkam, da war es so, als wenn alles weggeblasen wäre, als wenn ihr Herz offen ist, sie hatte wieder Kraft und alles. Die kommt jetzt regelmäßig. Und wisst ihr, was das für eine Freude für mich ist, zu sehen, dass die sich jetzt zurecht macht, dass die wieder... Ich will euch den Zustand nicht erklären, aber wie schön sie jetzt strahlt, wenn sie da reinkommt. Und die arbeitet mit und kümmert sich um alles, ne? Das finde ich großartig. Und ich sage euch, ich will hier nicht reden, dass Gott irgendwelche Krankheiten eins auf eins heilt, einfach so, obwohl er das kann. Er macht das manchmal, aber er verbessert die Lage deutlich von absolut allen Leuten, die in die Stadtmission kommen. Und das ist für mich alleine schon ein Wunder. Fazit. Nur in der Anerkennung dessen, dass der Herr willens und in der Lage ist, wenn ihr die Mission wollt, wenn ihr den Leuten auch erzählen wollt, wenn ihr auch rausgehen wollt, wenn ihr nicht nur selber in der Wüste bleiben wollt und warten, dass euch der Herr mit Manna versorgt, ist ja ein schönes spirituelles Leben, wenn ihr rausgehen wollt in die materielle Welt, in die Feindschaften und alles und nicht die Wunder Gottes anerkennt, kommt ihr frustriert wieder zurück. Erkennt die Wunder an. Erkennt, dass ihr euch ganz und gar dem Willen Gottes unterwerfen könnt. Erkennt, dass Gott willens und in der Lage ist, sämtliche Gesetzmäßigkeiten, die in eurem Kopf sind, wegzumachen. Er sagt, ich bin doch größer als das. Du sagst es doch in jedem Gottesdienst, du betest sogar darum. Aber glaubst du es denn auch am Ende oder nicht? Und das entscheidet sich. Und da könnt ihr in eurem Leben nachdenken. Glaubt ihr an Finanzgesetze, Hemmnisse, dass ihr keine Helfer kriegt? Habt ihr Angst? Oder glaubt ihr an einen großen Gott, der souverän ist? An Jesus Christus, der euch nicht nur begleiten wird, sondern euch auch dorthin führen, wo er es will. Und wo will er uns schon hinführen? Dass alle Leute das Evangelium hören. Also begebt euch auf diese Reise, wenn ihr das wollt. Ich kann euch ermutigen. Und das ist das Nächste, was mich freut. Immer mehr Gemeinden, auch in der LKG, fangen jetzt an, ein Stadtmissionsmodell für sich zu entdecken. Also das beginnt gerade überall zu wachsen. Und überall, wo ich es sehe, sehe ich Segen. Keine Klagen mehr über zurückgehende Gemeinde. Keine Klagen mehr über Überalterung. Aber eins ist wichtig. Vergesst nicht, dass Gott uns eindeutig aufgetragen hat. Und lest die Bibel mal mit dem Aspekt, dass wir die Armen in unserer Mitte willkommen heißen. Die Allerärmsten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verliert ihr etwas. Und ich sage euch auch, und das ist ernst gesagt, das ist nicht so einfach getan wie gesagt. Weil die stinken so furchtbar, dass man den Raum vielleicht hätte hier räumen müssen. Aber man erträgt das. Ich sage euch das. Es ist möglich. Und über diesen Segen, über diese Leute brauchen doch Jesus Christus so dringend. Und um die kümmern wir uns am allerwenigsten. Wir überlassen sie einer Diakonie, die das Evangelium nicht mehr verkündet. Entschuldigt, wenn ich euch das sage. Wer jetzt in der Diakonie ist, mag mir nicht böse sein. Aber es ist einfach ein bisschen so. Es geht um ihn und das Evangelium. Also darf ich euch ermutigen, die Wunder Gottes in eurem Leben anzuerkennen und in jeder Minute eures Lebens darüber zu denken, Gott ist größer als all das. Ganz egal, was du immer denkst, er kann es und er will es auch. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen.